Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nikolai.
Und mein Name ist Mustafa Temmuz Olak Çoğlu.
Und wir laden euch heute wieder ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso.
Genau, wir sind wieder back. Ja, 2023.
Back on Earth. Ja, drei uns Moment mal.
Ich will es nicht wahrhaben. Ja.
Noch einmal 33 sein.
Ja, ja. Du weißt, ich bin 85er Jahrgang.
Ja.
Das heißt, dieses Jahr ist es soweit. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr.
Ja, aber jung geblieben.
Ja, ja, genau. Ja.
Solange du noch mit weißen Sneakers in den Club gehst.
Ich gehe gar nicht mehr in den Club.
Ich war jetzt letztens wieder. Okay, ich war sehr letztens cool. Wieder im Club.
War es ja. Ein Vollrausch?
Nee, gar nicht. Weil ich bin ja auch gerade so sehr so dry January, February, March und so.
Okay.
Aber es war trotzdem, ja, ne?
Also spaßig.
Ja, doch, okay. Auf jeden Fall, okay. Und spät. Und der nächste Tag war, also, ja.
Ja, wir haben uns gedacht, wenn wir sozusagen im Jahr 2025 zurückkehren, dann bietet es sich ja eigentlich an, mit einem Jahresrückblick zu beginnen. Ich meine, die anderen machen immer den Jahresrückblick viel früher. Die fangen dann schon im November an und im Dezember mit dem Jahresrückblick. Was nicht heißt, dass das keine guten Sachen sind. Auf LTO beispielsweise gibt es so einen Jahresrückblick. Aber ich finde, das ist immer so ein bisschen komisch, da direkt mit dem Jahresrückblick loszulegen. Das ist wie wenn sie dann immer schon im September anfangen, die Dings, Butterspekulatius.
Ach so, ja, es gibt ja auch jetzt schon Osterhasen und so Zeugs.
Genau.
Aber das ist dann verzeihlich, wenn man den Jahresrückblick immer mit dem Dezember des Vorjahres beginnt. Stimmt. Ansonsten fällt da ja immer was hinten über. Dann würde immer, wenn der BGH im Dezember vor Weihnachten gerade nach der Einnahme von Spekulatius noch wichtige Entscheidungen trifft, die würden dann immer hinten runterfallen.
Wusstest du, dass es Entscheidungen an Heiligabend gibt? Ich habe nämlich ganz bewusst mal geguckt, ob es Entscheidungen vom 24.12. vereinzelt, aber es gibt Entscheidungen an Heiligabend. Ja, also dass die sich da, also veröffentlichte Entscheidungen vom 24.12. jetzt im letzten Jahr nicht, aber es gab wohl schon Entscheidungen vom Bundesgerichtshof vom 24.12.
Interessant.
Ja, sehr interessant. Unsere Hashtags dementsprechend relativ unspektakulär. Throwback, Hashtag Throwback. Und weil es heute im Hinblick auf den Rückblick auch länger dauern könnte, haben wir uns überlegt, das könnte eine Doppel- oder sogar eine Trippelfolge werden. Deswegen Hashtag, wie spricht man es aus?
Doppio.
Doppio.
Okay. Espresso Doppio.
Genau. Und dann noch Hashtag JA aktuell. Auch das sozusagen unspektakulär, weil die Entscheidungen, die wir jetzt rausgesucht haben, das waren jetzt nicht zwingend immer so ganz medial vielleicht im Mittelpunkt stehende oder große Entscheidungen, vielleicht auch des Bundesverfassungsgerichts oder Dinge, die jetzt vielleicht die amtliche Sammlung des Bundesgerichtshofs aufgenommen wurden, weil wir hatten uns überlegt, dass es für unseren Zuhörerkreis vielleicht interessanter sein könnte, vor allem im Hinblick sozusagen auf anstehende Examenstermine, didaktisch wertvolle oder didaktisch wichtige examensrelevante Entscheidungen aufzunehmen.
Und meistens sind ja die medial aufgeblasenen dann gar nicht die, die juristisch wirklich so, also interessant im Sinne von examensrelevant oder juristische Finessen interessant irgendwie sind.
Jedenfalls nicht zwingend. Manchmal fällt das zusammen.
NSU zum Beispiel schon auch.
Genau,
ne?
Da kommt man, manchmal kommt es zusammen, aber oftmals ist es dann so, dass vielleicht der Fall, ne, also der Sachverhalt spektakulär ist, so die Aufdeckung des Sachverhalts oder irgendwie skandalisiert wird und so weiter, aber die Rechtsfragen nicht besonders komplex sind. Und umgekehrt denkt man sich, das wird nicht großartig praktisch, kommt nicht mal großartig in die Presse, aber es ist vielleicht eine ganz, ganz wichtige Rechtsprechungsänderung und steht gar nicht in der Tradition des Bundesgerichtshofs oder so.
Und für unsere Hörenden hat das den immensen Vorteil, dass sie eigentlich, und das werden wir in den Shownotes natürlich angeben, all die Fälle, über die wir jetzt sprechen, auch nochmal in der JA nachlesen können. Und zwar immer in didaktischen Anmerkungen.
Genau.
Also die gibt es ja immer in der JA. Und da kann man dann auch nochmal aufbereitet, da sprechen wir heute natürlich auch drüber, aber aufbereitet nochmal, inwieweit das klausurrelevant sein kann, kann man sich dann nochmal vertiefen. Und das ist für mündliche Prüfungen, für Examen, generell für Klausuren immer sehr, sehr wertvoll.
Ja, absolut. Und das war sozusagen auch die Schwierigkeit jetzt bei der Vorbereitung dieser Folge, zu sagen, was nehmen wir jetzt? Nehmen wir wirklich 20 Entscheidungen und sprechen aber ganz kurz irgendwie die Leitsätze an, picken wir vielleicht dann doch nur 2 Entscheidungen raus, weil wir es bisher schon nicht immer geschafft haben, irgendwie einer angemessenen Zeit unter Umständen fertig zu werden, wenn man eben, wie gesagt, 2 bis 3 Entscheidungen besprechen will. Deswegen wollen wir uns jetzt heute die Freiheit nehmen, einfach zu sagen, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wir haben uns 4 bis 5 Entscheidungen rausgesucht, also so ein bisschen den Mittelweg genommen, würden aber trotzdem zu Beginn vielleicht so einen ganz knappen grob Überblick starten, damit diejenigen, die eben sagen, ah, okay, ich habe von der Entscheidung noch gar nicht gehört, das ist jetzt vielleicht wichtig auch für eine mündliche Prüfung oder wenn sie jetzt da irgendwie demnächst in eine Prüfung reingehen. Also da fallen mir ganz zentral natürlich die 2 Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts ein.
Und das ist gar nicht so häufig, dass wir 2 wirklich zentrale Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts haben, die Strafrechts und auch strafrechtspolitisch wegweisend eigentlich sind, ne?
Das eine natürlich zur Wiederaufnahme und dem Doppelbestrafungsverbot nebis in idem, was ja, sag ich mal, ganz hohe Wellen geschlagen hat im Hinblick auf die Verfassungswidrigkeit der Wiederaufnahmevorschriften. Gibt es auch fast in allen Zeitschriften, natürlich auch in der NJW, aber auch eben in der JA mit einer Besprechung von Herrn Professor Jäger abgedruckt.
Und es gibt sogar, das muss ich sagen, weil das eine ehemalige Kollegin von uns ist, eine Dissertation zum Thema Wiederaufnahme zu Ungunsten, die, glaube ich, jetzt irgendwann dieses Jahr erscheint.
Okay, und die heißt, also die Kollegin?
Hanna Göken.
Ah ja, gut. Ja, ich wusste es, ich wollte es hier noch mal schon klar. Ich wollte sie nur, nur pitchen, highlighten. Hanna,
liebe Grüße.
Hanna, genau. Und ansonsten, die zweite Entscheidung, das war diese Geschichte mit der Beschlagnahme von Forschungsunterlagen in einer Universität. Also
In einer Universität, sind wir auch ganz spannend, weil unsere und deine ehemalige und meine aktuelle, die FAU, da hat sich das zugetragen, ja.
Also auch vom Sachverhalt für uns natürlich interessant, aber tatsächlich auch von den rechtlichen Ausführungen. Wir sind dann noch über weitere Entscheidungen, etwa zum Eingehungsbetrug bei Lastschiffreiterei, eigentlich ein Klassiker und in Zeiten von vermehrt Scam über Internet sicherlich auch praktisch besonders relevant gestoßen. Es ist wohl aber bloß so, dass der Betrug, mal ganz vorsichtig sagen, oftmals im Examen eher so eine Randerscheinung darstellt. Also ich habe selten erlebt, dass eine Klausur vollständig sehr stark auf den Betrug fokussiert war. Meistens sind das Konstellationen, dass so Alltagsbetrügereien sind. Ja. Also der Betrug wird oftmals sozusagen in Abgrenzung zum Diebstahl gerne mal abgefragt.
Oder
man macht eine einzelne. Ja, okay, das wolltest du.
Nee. Ich sagen wollte, sind, wenn es neue Phänomene gibt.
Ja.
Wie mit diesen SB-Kassen. Aber sorry, okay. Du wolltest noch eine andere.
Ich wollte eher sagen, dass man auch mal so Fälle nehmen kann. Man hat praktisch eine besondere Entscheidung oder eine besondere Konstellation, die lässt sich leicht in so einen längeren Sachverhalt verbauen, wo man dann im dritten Tatkomplex, keine Ahnung, irgendwie einen Melkmaschinenfall oder sowas dann natürlich ein bisschen umformuliert dann einbaut. Ne? Das lässt sich auch machen. Aber wie gesagt, so der Schwerpunkt liegt da meistens trotzdem nicht beim Betrug. Es gab dann eine weitere Entscheidung, das vielleicht noch kurz, auch ganz viele natürlich wieder zum Rücktritt vom Versuch und zur Freiwilligkeit, das passiert immer oft, und das muss man auch sagen, beim Bundesgerichtshof, das sind so, was das materielle Recht angeht, gefühlt die häufigsten Entscheidungen.
Das ist aber in dem Fall auch wirklich ein spannender Fall, weil jemand nämlich wirklich den Rettungsdienst ruft, aber das nicht macht, also der primäre Gedanke ist, er wird erwischt. Und er versucht jetzt, sich damit zu retten. Er sagt, er tut jetzt bei den anderen so, als wäre er Zeuge dieser Tat geworden und sagt, da muss jetzt aber dringend jemand einen Rettungsdienst rufen.
Okay.
Und dann hat der BGH gesagt, ja, aber sorry, also das ist dann irgendwie kein freiwilliger Rücktritt. Du hältst dich ja eigentlich schon für erwischt. Ja,
okay.
Also jetzt verknappt gesagt. Der ist vom Sachverhalt ist der Fall eigentlich ganz, ganz interessant.
Aber die Rettung wäre zumindest zurechenbar. Also wir hätten eine zurechenbare Verhinderungshandlung. Ja. Okay. Also es gab da noch weitere Entscheidungen, ganz zentral auch diese Abkehr des Senats vom Zueignungsbegriff. Das war sogar eine Entscheidung, die für BGHST vorgesehen ist. Ich konnte persönlich nicht so viel mit der Entscheidung anfangen, aber ich habe mir gedacht, 2,46 haben wir ganz generell noch gar nicht so ausführlich gemacht
in unserem Podcast. Genau. Gerade diese, wenn man so relativ weit geht und sagt, also ganz neutrale Handlungen sind dann eigentlich schon diese Manifestation der Zueignung, da müssen wir mal in Ruhe drüber sprechen.
Also wir sollten mal unsere Auffassungen diesbezüglich auch manifestieren.
Ja, und unser Wissen darüber nicht unterschlagen.
Sehr schön. Fangen wir schon mal mit schlechten Bruderwitzen auch 2,25 an. Ne? Und zum Abschluss, bevor wir auf die sozusagen Entscheidungen übergehen, die wir dann letztendlich ausgesucht haben. Es gibt noch eine schöne Entscheidung zur Frage der schweren Folge bei 226 StGB, aber auch da hatten wir uns ja überlegt, eine besonders schwere Folge aufzunehmen.
Oh, nicht schlecht.
Der kam spontan, aber trotzdem sehr flach.
Der war gut. Und auch da gleich, da passt dann aber auch gleich die Stichworte aus dem Leitsatz. Wird es dann eher eine langwierige oder eine unheilbare schwere Folge?
Genau, das werden wir dann sehen. Gut, also wie versprochen, das taucht dann nochmal in den Shownotes auf. Also jedenfalls diese Mini-Auswahl, die wir jetzt hier getroffen haben. Wir haben das jetzt sehr, sehr, sehr knapp beschrieben.
Ja, und jetzt gehen wir in die Tiefe.
Und jetzt versuchen wir zumindest ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Und eine Entscheidung, das war oder ist letztlich erwartbar und dürfte auch an den vielen Jurastudierenden da draußen in Deutschland in Anbetracht sozusagen der sozialen Medien nicht vorbeigegangen sein. Das ist diese Geschichte mit der Einflussnahme auf Strafunmündige.
Das war, ich glaube, bei LTO und allen juristischen Online-Medien wahnsinnig groß und das muss man gehört haben. Ja, also im Grunde genommen geht es darum, dass ein Erwachsener ein Kind dazu überredet, eine Straftat zu begehen. Im konkreten Fall war es so, dass der Onkel eines Kindes das Kind dazu überreden wollte, die eigene Mutter umzubringen, also die Mutter des Kindes.
Dieses Onkels.
Und hat das Kind geködert mit Süßigkeiten und ich glaube einem Motorrad oder einem Mofa. Jetzt muss man dazu sagen, das Kind war 11 und hat die Tat dann aber nicht begangen, sondern hat dann der Mutter gegenüber, verknappt gesagt, der Mutter gegenüber dieses Ansinnen des Onkels offenbart. Und da stellt sich dann die Frage, gut, es kam jetzt nicht zur Vollendung, aber es stellt sich zunächst mal die Frage, mittelbare Täterschaft oder Anstiftung. Und da gibt es ja die Ansicht, die generell bei schuldunfähigen Werkzeugen, bei schuldunfähigen Vorderleuten sagt, da muss allein normativ, aus normativen Gründen immer schon die mittelbare Täterschaft vorliegen und die Tatherrschaft eben bei dem Hintermann liegen. Und jetzt hat der BGH in der Entscheidung gesagt, Moment mal, so eindeutig ist das nicht. Wir müssen einerseits das Defizit feststellen und das liegt in der 11-Jährigkeit des Kindes, also in der Strafunmündigkeit, in der Schuldunfähigkeit. Aber wir müssen trotzdem noch feststellen, ob eine Tatherrschaft beim Hintermann vorliegt. Denn ansonsten bleibt es eine Anstiftung, denn auch da reicht ja eine vorsätzliche rechtswidrige und nicht zwingend schuldhafte Haupttat.
Genau da geht, glaube ich, sozusagen, und so würde ich es auch so erkläre ich es auch dann immer in der Vorlesung, dass ich sage, diese Abgrenzungsfrage kann sich natürlich nur dort stellen, wo beide Beteiligungsformen, also eine Täterschaft oder eine Teilnahme, überhaupt in Betracht kommen. Und da die Teilnahme eben limitiert akzessorisch ist, scheidet solch eine Konstellation aus, wenn das Werkzeug beispielsweise eben nicht vorsätzlich oder nicht rechtswidrig handelt, weil dann ohnehin eine Anstiftung nicht mehr in Betracht kommt. Ja?
Dann könnte man natürlich sagen, dann ist die Folge viel schwerer, wenn ich dann sage, ich lehne die Tatherrschaft ab, ne? Weil dann habe ich ja gar nichts.
Genau, also aber dann ist es auch meistens so, dass wir es einfacher haben, weil wenn wir einen vorsatzlos agierenden Vordermann haben, die Tatherrschaft zu begründen, weil wir dann in diesen Konstellationen so eine Art Wissensherrschaft oder so eine Irrtumsherrschaft wohl leichter begründen können. Und auch in den Fällen der fehlenden Rechtswidrigkeit ist man fast schon automatisch oder neigt man automatisch dazu, dann eine Tatherrschaft, wenn irgendwie hier eine Einflussnahme feststellbar ist, vorzunehmen.
Ich würde jetzt mal ganz ketzerisch sagen, ein Streit rein akademischer Natur. Ich meine das nicht so, aber das liest man dann gerne mal.
Ja, und ich habe mich als Student auch gefragt, in Bezug auf die Abgrenzung von Anstiftung und mittelbarer Täterschaft, wenn im Paragraphen 26 StGB drinsteht, der Anstifter wird gleich einem Täter bestraft. Warum? Also warum grenzen wir das dann überhaupt ab? Weil die Rechtsfolge ist ja letztlich dieselbe. Und man muss ja auch sagen, ja eben, also ist es dann irgendwie nur ein dogmatisches Glasperlenspiel? Ist es dann nur der, das wollte ich jetzt fallen lassen, das muss jetzt gedroppt werden, ja, dieser Begriff. Ne, also ist es dann nur praktisch dieser Tenor, dass man sagt, ja, das ist eben ein Täter und eben nicht nur ein Anstifter? Nee, da muss ja vielleicht ein bisschen mehr dahinter stecken. Und
vor allem da lässt sich ja als Gegenargument eigentlich schon anführen, naja, Moment mal, wenn der Strafrahmen gleich ist, dann spricht dafür, dass die Schuld gleich ist und dann lässt sich dieses Stufenverhältnis auch im Tenor eigentlich gar nicht konstruieren. Genau. Aber es gibt ja andere Gründe.
Ja, also zum einen natürlich, wenn wir uns im Versuchsbereich bewegen, dann kann beispielsweise, auch wenn wir das versuchen, dogmatisch anzunähern, der Bereich des unmittelbaren Ansetzens unterschiedlich zu bestimmen sein. Also wir wissen ja, dass das bei der mittelbaren Täterschaft jedenfalls strittig ist, der Zeitpunkt des unmittelbaren Ansetzens, weil dass man letztlich sagt, wenn ich das Geschehen aus der Hand gebe, während wir bei der Anstiftung ja sagen müssten, das unmittelbare Ansetzen zur Anstiftung beginnt spätestens schon mit dem Ansetzen zur Kommunikation. Ne? Also da bestehen schon Unterschiede. Und natürlich, wenn wir schon beim Versuch sind, wissen wir, dass die Teilnahme beim Versuch nach § 30 Absatz 1 nur bei Verbrechen und das eben auch nur
also
bei
der Anstiftung. Also die versuchte Teilnahme,
genau. Entschuldigung, also präziser, nur bei Verbrechen strafbar ist. Und schon da können sich Unterschiede ergeben.
Genau, und zudem könnte man gerade in diesen Konstellationen, wo es um Tötungsdelikte geht, wo man nicht das Problem mit der fehlenden Strafbarkeit der versuchten Anstiftung hat, aber Probleme um § 28 ergeben, mit besonderen persönlichen Merkmalen, also es wären dann Mordmerkmale, und da hätte man eben ein Zurechnungsproblem bei Täter und Teilnehmer, was man, oder Problem ist halt eben die Frage, aber man müsste über § 28 da zu einer Lösung kommen, und dieses Problem hätte man bei der Betrachtung oder bei der Annahme einer mittelbaren Täterschaft eben nicht. Also da können sich eklatante Probleme ergeben. Übrigens auch in dem Fall hier jetzt, wenn wir sagen, da besteht beim Vordermann, also bei dem Elfjährigen, die Habgier, wenn wir sagen, die kann er haben,
wenn wir sagen,
an Mofa und Süßigkeiten, aber beim Hintermann sind es vielleicht ganz andere Motive.
Genau. Und spannend und besonders examensrelevant ist der Fall auch deswegen, weil ja der Bundesgerichtshof, darauf kommst du ja wahrscheinlich auch gleich zu sprechen, in den Entscheidungsgründen letztlich sagt, naja, ob jetzt eine Tatherrschaft vorliegt oder nicht, ist dann irgendwie auch eine Frage des Einzelfalls, und wir können solche Indizien oder die Parameter, die dann für eine Tatherrschaft sprechen oder dagegen sprechen, die können wir ja leicht verändern, also auch als Sachverhaltsersteller, indem wir beispielsweise auch die Tat abändern. Also wir können aus einem Mord oder aus einem versuchten Mord dann plötzlich einen Diebstahl machen, wir können eine einfache Körperverletzung daraus machen, und dann ist vielleicht der Fall schon ein bisschen abgewandelt und da ist dann schon eine Transferleistung drin. Ne, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man eben sagt, man macht das nicht so dramatisch oder martialisch, ja, wie in diesem Fall, dass es wirklich irgendwie um was besonders Schlimmes geht, wieder um einen Femizid etwa, ja, jetzt nicht durch das Kind, aber mittelbar dann ja dann doch, sondern eben um einen, Entschuldigung, einfachen Diebstahl. Ja, und dann ist es eine andere Tat, und dann kann man sich darüber Gedanken machen, naja, ist das jetzt ein Unterschied im Hinblick auf die Einsichtsfähigkeit? Aber das ist ja so ein bisschen auch, glaube ich, der zentrale Punkt.
Ja, der BGH sagt dazu, ob dies der Fall ist, also sprich Frage mittelbare Täterschaft, richtet sich nicht nach starren Regeln, also ich zitiere jetzt wörtlich, sondern ist im Einzelfall durch wertende Betrachtung des Gesamtgeschehens zu ermitteln. Und er sagt, von besonderer Bedeutung ist dabei, inwieweit der Strafunmündige nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung reif genug ist, das Unrecht der ihm angetragenen Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln. Ein dahingehendes Defizit begründet regelmäßig Steuerungsmacht und damit Tatherrschaft des Bestimmenden. Jetzt ist es natürlich schon interessant, dass der BGH sagt dann selbst, es gibt auch noch eine gewisse Indizwirkung, gerade aufgrund des kindlichen Alters. Mhm. Und man könnte jetzt auch drüber nachdenken, ob der BGH, wenn er sagt, ja, das Kind ist in der Lage, das Unrecht einzusehen, eigentlich nicht gegen die Indizwirkung, eigentlich gegen die unwiderlegbare Indizwirkung des § 19 StGB andiskutiert. Ne?
Ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil das ist ja trotzdem irgendwie eine normative Setzung. Also wir müssen ja irgendwo auch sozusagen, was diese Strafmündigkeit angeht, ja irgendwo eine Zahl, das zahlenmäßig festlegen. Aber wir machen das ja auch in vielen anderen Bereichen, wo es irgendwie um Dispositionen oder um Entscheidungen von Jugendlichen geht, dass wir zum einen auch im Zivilrecht beispielsweise irgendwie zahlenmäßig das festlegen, irgendwo immer die Grenze setzen. Und da, wo wir eben vielleicht keine konkrete Zahl haben oder wo es praktisch bei der Rechtsfrage nicht darauf ankommt, da greifen wir dann wieder auf diese allgemeine Einsichtsfähigkeit zurück. Und dann sind sozusagen diese zahlenmäßigen Grenzen nur ein potenzielles Indiz.
Ja.
Aber gerade eben der Umstand, das hast du ja vorhin schon gesagt, dass bei der Anstiftung eben die Tat nur vorsätzlich rechtswidrig, aber nicht notwendig schuldhaft sein muss, ja, spricht ja auch dafür, sozusagen gegenläufig zu sagen, naja, nur weil jemand eben nicht schuldfähig ist, heißt das eben nicht, dass er nicht vorsätzlich handeln kann. Also da praktisch, sonst würden wir diese Trennung eben aufgeben. Also immer zu sagen, ein Kind checkt das nicht zum Beispiel oder ist sozusagen auch automatisch, immer wenn er normativ nicht ansprechbar ist, weiß es nicht, was es da tut. Das scheint mir fehl zu gehen. Und gerade jetzt, wenn ich beispielsweise meine Erfahrungen mit Nichten und Neffen oder auch mit den eigenen Kids jetzt, da denke ich mir schon, die wissen schon sehr, sehr früh und entwickeln auch sehr früh eine pejorative Kompetenz. Die wissen, okay, irgendwelche Dinge gehen eben nicht in Ordnung und das gehört mir und das gehört jemand anderem und so weiter.
Das ist mein Spielzeug
und so weiter. Also das ist ja da. Ne? Und wenn das eben da ist, dann können wir eben, dann scheint mir das eben auch plausibel zu sagen, diese Art der Einsichtsfähigkeit im Blick auf das tatbestandliche Unrecht ist eben von der normativen Ansprechbarkeit im Sinne einer Strafmündigkeit zu trennen. Und das macht man ja auch hier auch.
Genau, also das ist im Grunde genommen das, was der BGH dann machen muss. Und grundsätzlich sagt er eben, wir brauchen da eine Einzelfallbetrachtung. Jetzt könnte man natürlich hier schon auch sagen, naja, dadurch, dass der Elfjährige sich hier wohl durch ein Motorrad und Süßigkeiten als Elfjähriger motiviert fühlt, ich spreche erstmal fühlen soll, genau, das ist eben, das spricht vielleicht erstmal für die Unreife und das Nicht-Erkennen, dass er eben sagt, also okay, wenn hier ein Elfjähriger sich von du bekommst danach ein Motorrad locken lässt, das spricht schon irgendwie dafür, dass er vielleicht nicht so ganz einsehen kann, was da los ist. Andererseits, nachdem er ja dann hier das aufdeckt, ist es ja nur in der Vorstellung des Täters eben so, dass er sich davon korrumpieren lässt.
Genau, und man muss auch sagen, wenn das der einzige Anknüpfungspunkt ist, um irgendwie zu sagen, naja, er ging von einer unreifen Person aus, das scheint mir nicht auszureichen. Weil wenn er im Übrigen sagt, naja, bring eben deine Mutter um, ne, und er schildert das dann irgendwie auch, aber lässt dann praktisch die weiteren Tatmodalitäten, den konkreten Tatzeitpunkt, überlässt er irgendwie dann auch dem Kind, dann vertraut er ihm ja da auch so eine Restentscheidungsmacht an. Und ich glaube, so argumentiert der BGH auch. Ich habe hier nochmal die Entscheidung, Rand Nummer 25 müsste es gewesen sein. Bei Anwendung dieses Maßstabs kam dem Angeklagten in dem von ihm vorgestellten Tatablauf keine Tatherrschaft zu. Aus den vom Landgericht getroffenen Feststellungen ergibt sich, dass an der Reife des Jungen zur Einsicht in das augenfällige Unrecht der Tat, da sehen wir schon ein ganz zentrales Kriterium, ist natürlich auch, wie ich es gerade sagte, ne? Eine Tat, ist die sehr komplex? Also wie ist es, wenn ich irgendwie jemanden Jugendlichen zur Umweltverschmutzung anstifte? Ja. Das ist dann vielleicht was anderes, als wenn ich eben sage, es ist relativ klar auch, dass der Jugendliche weiß, vorhin hatten wir es mit dem Diebstahl, ich weiß, das gehört mir oder das gehört eben jemandem anderen. Oder eben auch bei einer Tötung, das weiß man dann, dass man anderen nicht wehtut und so weiter. Tötung der eigenen Mutter, dass er daran nicht zweifelte, denn er versuchte nicht, dem Kind das Unrecht der Tat zu verschleiern oder sich sonst ein altersbedingtes Reifedefizit zunutze zu machen. Auch das vielleicht. Ich meine, da würde ich eben sagen, da ist schon dein Argument, oder nicht dein Argument, sondern das Argument, das du in den Raum geworfen hast, ich gebe ihm da irgendwie so Lolli oder was auch immer, was war's?
Irgendwie Fahrrad oder
ein Motorrad. Ein Motorrad, genau. Dass das schon irgendwie auch so ein typisches Ding ist, Kinder oder junge Leute mit irgendwie solchen Dingen zu locken. Er legte das Unrecht seines Ansinns vielmehr offen, indem er erklärte, dass er selbst, würde er die Tat begehen, ins Gefängnis käme. Ist auch ein schönes Indiz eigentlich.
Ja.
Du nicht, aber ich schon.
Ja. Legt er eigentlich völlig klar offen, was passiert, und ist die Frage, wo er dann das noch beherrscht.
Und jetzt kommt tatsächlich dieser Passus. Er gab die Wahl des in ungewisser Zukunft liegenden Tatzeitpunkts und die Einzelheiten der Tatausführung aus der Hand und überantwortete beides gänzlich dem Kind. Die Tat sollte nach seiner Vorstellung zudem nach dessen Rückkehr in das Frauenhaus begangen werden und so weiter. Also, Und das finde ich eben, wie gesagt, so schön und das macht den Fall eben, wie ich finde, oder die Konstellation so examensrelevant, denn hier steht es natürlich, ich hatte es gerade schon angedeutet, dem Sachverhaltsersteller vollkommen offen, die an den Parametern zu drehen, an der Einsichtsfähigkeit. Ich würde auch meinen, wir könnten sogar einen noch älteren, also natürlich ist das Alter schon sehr, sehr stark. Je älter ich bin, desto eher kann ich dann dazu tendieren, ich bin nicht nur schuldfähig, sondern eben auch einsichtsfähig. Ich könnte aber auch den Fall bei einem Erwachsenen fast schon, ja, also bei einem Teenager, 17-Jährigen oder auch 13-Jährigen, 15-Jährigen, könnte ich den Fall so schildern oder so ummodellieren, ummünzen, dass ich dann doch wieder eine Person habe, die Wachs in den Händen, wie es immer so heißt, ist oder die praktisch aufgrund patriarchalischer Strukturen innerhalb der Familie überhaupt nichts anzweifelt, was irgendwie der Onkel oder der Vater sagt und das dann irgendwie sofort macht und dadurch schon fungibel ist. Ja.
Fair gestellt ist die Klausur natürlich so, dass man das Problem erkennt und dann in beide Richtungen diskutieren und begründen kann, ohne dass man am Ende klausurtaktisch ein Problem bekommt. Das muss aber nicht so sein. Also es kann auch mal die Klausurtaktik vielleicht ein Argument sein. Generell ist es bei solchen Fällen ist immer Vorsicht geboten, weil es sich nicht nur anbietet, Parameter zu verändern für den Klausurersteller, sondern es hat auch einen immensen Vorteil, nämlich zu überprüfen, wer einfach einen Fall eingesaugt hat und ihn wieder ausspuckt und wer wirklich verstanden hat, was da los ist.
Genau so ist es. Und das ist, glaube ich, schon mal ein sehr, sehr gutes Zwischenfazit, sodass wir damit angesichts wieder mal der voranschreitenden Zeit
schon also abschließen können. Also es wird ein Doppio. Das ist jetzt inevitabel.
Unausweichlich.
Danke für die Übersetzung.
Du musst dich nicht bedanken. Ja. deswegen macht das so Spaß mit dir. Also, das war auch nur ein Test. Ja, ich wusste nicht.
Was, du willst nicht, ob es das mit ihr. Ja.
Genau. Von daher, genau, können wir noch vielleicht einen schönen kurzen Fall machen, nämlich diese Geschichte mit dem Einsatz eines chirurgischen Instruments.
Ja. Sagst du Chirurg oder Chirurg?
Ich sag tatsächlich Chirurg.
Tatsächlich, okay.
Aber ja, ich sag auch China.
Ach so, ja. Ja. Okay. Gut, dann war das leider unsere letzte Folge.
Tut mir leid. Ich werde in Zukunft darauf achten, ich will nicht deine Gefühle verletzen.
Nein, tust du überhaupt nicht. Ich glaube, dass man in Süddeutschland da sowieso Außenseiter ist, wenn man das Süddeutsch ausspricht.
Ja. Ne? So, also worum ging es in dem Fall? Auch ein Beschluss Ende 2023 vom Bundesgerichtshof, 4. Strafsenat, abgedruckt in der JA 24607. Sachverhalt ist relativ schnell erzählt. Es geht um die A, die an einem sogenannten Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom leidet. Das heißt, sie ist praktisch in Bezug auf ihre Kinder, wenn es um Krankheitssymptome geht, dass sie das irgendwie fingiert oder genau, erheblich also dramatisiert.
Münchhausen-Syndrom selbst ist ja, dass man zum Arzt geht und Symptome in Anführungsstrichen vortäuscht. Und das gibt's auch Münchhausen-Stellvertreter oder Münchhausen by Proxy, dass man mit seinen Kindern von Arzt zu Arzt rennt und sagt, ja, der hat aber Bauchschmerz und das bis zu einer OP kommen lässt zum Teil. Ne?
Ich denke mir, in Zeiten von Social Media hat das dann nochmal eine neue Dimension, weil man das ja dann auch nochmal, um sozusagen diese Aufmerksamkeit, die es vielleicht da.
Es geht auch, glaube ich, um diese Kümmererrolle und so. Genau. Und das geht ja dann noch deutlicher.
Genau, und das ging dann wohl in diesem Fall so weit, dass die A in einem Krankenhaus durch die unwahre Schilderung von Symptomen den Eindruck hervorrief, ihre anderthalb Jahre alte Tochter leide an einer Darmtransportstörung. Und so haben dann die Ärzte die vorübergehende Anlage eines künstlichen Darmausgangs empfohlen und dafür stimmte dann die A auch zu. Das heißt, die Ärztinnen und Ärzte, wer auch immer dann die OP durchgeführt hat, unterlagen dann irgendwie auch einem Irrtum. Und es wurde die Operation durchgeführt. Und im Rahmen dieser Operation kamen dann natürlich auch Instrumente beziehungsweise Skalpelle, was auch immer. Keine Geige oder eine Violine, Bratsche, was auch immer zur Anwendung, sondern eben scharfe, spitze Gegenstände.
Skalpell.
Ja, die unter Umständen unter den Begriff des sogenannten gefährlichen Werkzeugs fallen könnten. Aber genau, ein Skalpell also, in der Hand des Arztes ist doch kein gefährliches Werkzeug.
Also erstmal Schritt zurück, wenn wir uns dann angucken, Strafbarkeit,
die Ärzte glauben, sie handeln gerechtfertigt oder sie handeln vielleicht sogar gerechtfertigt. Das ist Einwilligungsdogmatik, kann man sehr tief gehen. Aber die Mutter willigt ein in die Behandlung. So, und jetzt könnte man fragen, wenn Ärzte ohne Einwilligung handeln, dann steht ja erstmal eine Körperverletzung im Raum und in dem Fall dann in mittelbarer Täterschaft, weil die Mutter das Geschehen in den Händen hält. Und bei einer Körperverletzung, bei der jemand ein sehr scharfes Messer nimmt, da könnte man ja auch immer fragen, ob das dann eine gefährliche Körperverletzung ist.
Genau, und eine gefährliche Körperverletzung käme hier aus zweierlei Perspektive oder aus zwei Gründen in Betracht. Man könnte zum einen eben eine gefährliche Körperverletzung im Hinblick auf eine lebensgefährdende Behandlung, also Nummer 5, in Betracht ziehen. Die Feststellungen haben wohl diesbezüglich jedenfalls nicht ausgereicht. Selbst wenn man objektiv so eine Lebensgefahr annehmen könnte, wurde wohl der Vorsatz diesbezüglich nicht festgestellt, sodass sich die Frage stellte, ob zumindest eben hier das verwendete Skalpell oder was auch immer eben die chirurgischen das chirurgische Instrumentarium hier unter Umständen unter den Begriff des gefährlichen Werkzeugs subsumiert werden könnte. Und das wissen wir ja, da kommt es auf die konkrete Art der Verwendung an. Also ein gefährliches Werkzeug ist ein solches, das nach seiner Art und der Beschaffenheit und seiner Verwendung, also einer konkreten Verwendung im Einzelfall dazu geeignet ist, erhebliche Verletzungen herbeizuführen.
Also im Zweifel auch ein Strohhalm, dem jemand einer anderen Person ins Auge sticht. Ja? Also alles kann eigentlich ein gefährliches Werkzeug sein.
Ja, und deswegen habe ich mich auch dann tatsächlich immer so ein bisschen gefragt, warum das im Hinblick auf das Skalpell auch in der Hand des Arztes in Frage gestellt wird, weil ein Skalpell bleibt auch in der Hand des Arztes messerscharf.
Ein Skalpell bleibt ein Skalpell bleibt ein Skalpell.
Genau.
Ja, aber das, also da könnte man jetzt ganz ketzerisch sagen, dass das natürlich eine Einwilligungs- und eine Ergebnisfrage ist, denn es würde dazu führen, dass der Arzt, der mit wirksamer Einwilligung handelt, keine Körperverletzung, keine rechtswidrige Körperverletzung begeht. Mhm. Begeht er jetzt aber einen Aufklärungsfehler und wird die Einwilligung unwirksam, dann begeht er, wenn er mit Skalpell handelt, eben nicht nur eine Körperverletzung, sondern auf einmal eine rechtswidrige, gefährliche Körperverletzung. Und dann liegt natürlich die Vermutung nahe, dass dieses, ja, in der Hand des Arztes ist das Skalpell kein gefährliches Werkzeug, vielleicht gerade daher kommt, um diese Folge zu vermeiden.
Ja, und da sehen wir dann halt auch wieder mal, das Thema hatten wir schon mal, dass die Probleme früher beginnen. Nämlich zu sagen, ich erweitere das Rechtsgut dadurch, dass ich sozusagen diese Einwilligungslehre so ausbreite und im Aufklärungsmängel ausreichen sollen, trotz ärztlich indiziertem Eingriff für eine Körperverletzung, statt zu sagen, ich mache einen eigenständigen irgendwie Falschaufklärungstatbestand, was auch immer, wo es dann wirklich nicht nur um die körperliche Integrität, sondern auch um die körperliche Selbstbestimmung geht. Aber ich will da jetzt, das will ich jetzt nicht erneut dieses Fass aufmachen.
Ja,
aber
da müsste man auch das gesamte die ganze Einwilligungsdogmatik aufbrechen eigentlich, ne?
Genau. Ja. Letztlich läuft es jetzt momentan darauf hinaus, dass man sagt, okay, wenn wir eine nicht indizierte, statt einfach auf die Gefährlichkeit abzustellen, wenn wir eben einen nicht indizierten Eingriff haben, dann sind wir automatisch im Bereich der gefährlichen Körperverletzung. Haben wir hingegen einen indizierten Eingriff, dann müsste man sozusagen im Umkehrschluss sagen, dass die Ausführungen darauf hindeuten, dass nach wie vor eben kein gefährliches Werkzeug anzunehmen ist, es sei denn, ich habe, das ist ja auch vorstellbar, ich habe einen indizierten Eingriff und habe aber keine wirksame Einwilligung, oder nicht?
Ja, nee, Moment, aber wenn man es konkret, wenn man es konsequent macht, müsste man dann sagen, ja, dann hat man keine Einwilligung, aber wenn es indiziert ist, auch kein gefährliches Werkzeug, denn es war ja indiziert. Also es ist nämlich nicht so ganz klar, weil in Wirklichkeit die Frage, ist es indiziert oder ist es nicht indiziert, eigentlich für die Gefährlichkeit keinen Unterschied macht. Und deswegen ist es so schwierig, dann auch jetzt festzustellen, ja, wie wäre es da, wie wäre es da. Ich finde das nicht unbedingt konsistent.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich frage mich auch, ob dieser Fall sich so gut dafür eignet, das zu entscheiden, weil wir einen Fall der mittelbaren Täterschaft haben. Ja. Also, das hast du ja, als wir es davor besprochen haben, ja zum Ausdruck gebracht, eigentlich sind hier die Ärzte die gefährlichen Werkzeuge.
Ja, genau. Na,
also, wir haben ja hier eine doppelte, sozusagen, mittelbare Täterschaft, weil ja letztlich auch die Werkzeuge, die die Ärzte verwenden, letztlich so eine Art verlängertes Werkzeug darstellen und sich daraus auch eine Gefährlichkeit ergibt.
Und so man könnte dann natürlich auch das, wenn sich dadurch die Gefährlichkeit ergibt, dann ließe es sich natürlich so verstehen zu sagen, ohne mittelbare Täterschaft ist das noch gar nicht entschieden, denn hier liegt ja vielmehr das Skalpell in der Hand der Mutter und nicht in der Hand des Arztes.
Das meine ich eben, genau. Darauf geht der Senat aber, also auf diese spezifische sozusagen Situation geht er nicht ein, sondern er setzt sich sehr ausführlich mit der Frage, also auch mit der alten Rechtslage auseinander, wenn man in die Urteilsgründe hineinguckt, von wegen, wie war das nach alter Rechtslage, als das gefährliche Werkzeug noch ein Unterfall der Waffe war, dass man dann eben gesagt hat, das muss dann irgendwie ein Angriffsmittel sein, sodass eben das Skalpell in der Hand des Arztes eben kein gefährliches Werkzeug, Entschuldigung, keine Waffe und damit auch kein gefährliches Werkzeug darstellen kann, dass sich das aber geändert hat, weil man nunmehr eher das gefährliche Werkzeug als den weiteren Begriff ansieht und somit die Waffenunterfall des gefährlichen Werkzeugs darstellt. Auch das sozusagen noch eine Fußnote hier, was die Entscheidungsgründe angeht. Aber unter dem Strich, wie gesagt, und so hat es ja auch unser akademischer Lehrer in der Anmerkung zum Ausdruck gebracht, eigentlich schon ein Paukenschlag, wenn wir immer wieder sagen, in der Hand sozusagen, das Skalpell in der Hand des Arztes kein gefährliches Werkzeug, ja, unter Umständen dann eben doch, wenn es zumindest kein indizierter Eingriff ist.
Ja, und damit haben wir zwei Rückblicksfälle schon angesprochen. Wir haben gesagt, wir machen eigentlich einen Cut bei 30 Minuten, das hat jetzt nicht so ganz hingehauen.
Aber wir sind immer noch in der Zeit. Deswegen würde ich sagen, dadurch, dass sich die Leitlinien oder auch Leitsätze aus den entsprechenden Entscheidungen ergeben, können wir dadurch kürzen, dass wir sozusagen im Hinblick auf die Krämer auf diese Leitlinien verweisen.
Das halte ich für eine gute Lösung.
Und dann würden wir direkt nächstes Mal mit den weiteren Entscheidungen weitermachen.
Genau, also dann gibt es noch Teil 2 zu unserem Throwback.
Und vielleicht auch Teil 3. Also,
da müssen wir mal gucken,
wie das läuft. Wir müssen das Ganze mal wirklich, also tatsächlich auch jetzt ein bisschen offen, vielleicht kommuniziert mit unserer Zuhörerschaft, auch lockerer angehen. Also es muss ja nicht alles dann immer wirklich durchgetaktet sein und geplant sein. Natürlich haben wir eine Vision und haben schon zahlreiche weitere Ideen, über die wir auch über unseren Social-Media-Kanal dann auch die Follower aufklären werden. Aber wir wollen es eben auch, das haben wir uns, das war unser guter Vorsatz auch für 2025, dass alles ein Ticken sozusagen, uns immer auch die Zeit nehmen für die entsprechenden Entscheidungen. Es soll nicht immer alles durchgeboxt und durchgepeitscht werden. Und dann kann es halt nun mal auch länger dauern. Aber bevor man dann eben eine Folge macht, die man sich dann als Zuhörerschaft gegebenenfalls eine Stunde lang anhören muss, teilt man das dann halt auf.
Ja, das finde ich gut. Und weil du gerade schon gesagt hast, Social-Media-Kanäle, also Feedback, Fragen, Hinweise, Themenwünsche, was auch immer, gerne per E-Mail an japodcast@fahlen.de oder eben in unseren DMs @räuberischerespresso auf Instagram.
Ja. Ich freue mich schon auf dieses Jahr, ehrlich. Also ich freue mich auf dich und ich freue mich jetzt wieder endlich, dass wir mal ein paar neue Folgen aufnehmen können. Das ist immer total entspannend. Aber gleichzeitig ist man eben konzentriert. Also das ist irgendwie cool.
Ja, ich freue mich auch. Und wir haben ja auch wirklich, das können wir anteasern, auch ein paar echt coole
Formate
uns ausgedacht.
Ja, mal sehen, wie die dann angenommen werden. Ja, gut. Und ich trinke jetzt einen Tee.
Das machst du. Also,
man hat's gehört, ne? Ich habe
aber ja, du bist stimmlich noch ein bisschen angeschlagen, aber das kriegen wir schon wieder hin.
Sorry, ja. Gut, dann noch einen schönen Abend, hätte ich jetzt fast gesagt.
Genau, also bis bald und bis zur nächsten Folge.
Ja, ciao.